Hallo, ich bin Sophia und ich übernehme mit viel Zeit und Liebe alle Aufgaben, die hier bei der Chaos-Kinder-Podcast-Produktion so anfallen. Ich mache Recherche, Redaktion, Studiotechnik, Einsprechen, Soundmastering, Webpräsenz und. Und alle diese Dinge kosten Zeit und Geld. Deshalb habe ich einen Steady-Account eingerichtet. Dort können alle, die gerne diesen Podcast hören, zum Lernen, zum Abschalten, zum Einschlafen, wofür auch immer, monatlich dazu beitragen, dass das Chaos stetig wächst und gedeiht. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. Medea ist panisch. Wieder kommen die Männer ihres Vaters, nun schon zum zweiten Mal, seit sie mit den Argonauten geflohen ist, um sie, Medea, zurück nach Kolchis zu holen. Der Zorn ihres Vaters Aietes ist groß. Die Rückkehr in ihre Heimat würde Medeas Tod bedeuten. Dabei sind die Argonauten doch schon auf einer griechischen Insel, Drepane, so nah an ihrem Ziel, Iolkos. Dort, so hat Jason versprochen, würde er Medea heiraten. Der über die Phaiaken herrschende König Alkinoos und seine Frau Arete haben die Argonauten so herzlich empfangen, als seien sie hier bereits zu Hause. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft sind kolchische Segel am Horizont aufgetaucht. Das Chaos und seine Kinder. Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian. Wieder unterbreiten die Kolcher den Argonauten ihr Angebot. Das goldene Vlies dürfen die Argonauten behalten. Die Kolcher haben nur den Befehl, die Tochter des Aietes, Medea, zurück nach Kolchis zu bringen. In Todesangst rennt Medea von Argonaut zu Argonaut und fleht um Schutz. Sie dürfen sie nicht ausliefern. Sie stehen allesamt in Medeas Schuld. Ohne Medea wären sie doch niemals in der Lage gewesen, mit dem goldenen Vlies die Heimkehr anzutreten. Wer hat denn Jason geholfen, Aietes Stiere, die erdgeborenen Krieger und den Drachen zu bezwingen? War es nicht Medea gewesen, die Jasons Hand geführt hat, bis er das goldene Vlies in den Händen hielt? Ohne Medea wäre die Reise völlig umsonst gewesen und wahrscheinlich schon in Kolchis für sie alle geendet. Jeder einzelne der Argonauten versichert Medea seinen Schutz. Niemals würden sie sie kampflos den Kolchern überlassen. Doch das reicht Medea nicht. Sie spricht auch bei Arete, der Gattin des hier herrschenden Königs Alkinoos, vor. Arete hört ihr zu. Medea beteuert, alles, was Medea getan hat, ihren Vater zu hintergehen, den Fremden zu helfen, das hat sie erst aus Liebe von den Göttern verführt und dann aus Angst getan. Sobald Medea den ersten Fehler begangen hatte, hat es kein Zurück mehr gegeben. Arete müsse ihr glauben. Arete ist sehr gerührt von dieser jungen Frau, die sich in eine so missliche Lage gebracht hat. Abends liegt Arete neben ihrem Mann Alkinoos im königlichen Bett und erzählt ihm von diesem armen Ding, das aus lauter Verzweiflung Übel durch Übel bekämpft hat. Alkinoos, du musst Medea vor den Kolchern bewahren. Sie ist doch noch so jung. Alkinoos erklärt seiner Frau, dass er Medea gerne helfen würde, aber er, Alkinoos, müsse, wie jeder gute Grieche, den Gesetzen des Zeus folgen. Arete, du kennst das Gesetz. Eine unverheiratete Frau gehört ihrem Vater. Wären Jason und Medea verheiratet, dann wäre das eine andere Sache. Wir werden sehen. Morgen werde ich in den Verhandlungen vermitteln und die Sache regeln. Alkinoos schließt die Augen, doch Arete bleibt hellwach. Noch ist Medea unverheiratet, aber bis morgen könnte sich das ja vielleicht ändern. Beim ersten Schnarchen ihres Mannes springt Arete aus dem Bett und eilt durch die Flure des Palasts. Aufgeschreckt von dieser ungewöhnlichen nächtlichen Aktivität rennen ihre Dienerinnen hinter ihr her. Arete lässt schnellstens einen Herold herbeirufen, der den Argonauten eine Nachricht überbringen soll. Medea und Jason müssen so schnell es geht heiraten, noch vor Sonnenaufgang, sonst wird Alkinoos Medea nicht beschützen. Der Herold rennt los und bringt die Kunde zu den Argonauten. Sofort setzen sich alle in Bewegung, sammeln Opfergaben und alles Nötige zusammen und bringen das Brautpaar zu einer Höhle, wo die Ehe vollzogen werden soll. Eigentlich wollte Jason Medea erst in Iolkos heiraten, in Anwesenheit seiner Eltern, doch nun bleibt ihnen keine Wahl. In der Höhle wird dem Paar das provisorische Hochzeitslager bereitet. Sogar das goldene Vlies wird darüber gelegt. Das Licht der untergehenden Sonne fällt auf das glänzende Fell und die ganze Höhle funkelt. Nymphen kommen aus den Bergen und Ebenen, aus den Flüssen und Tälern herbei und bringen ihre Gaben. Eheliche Opferriten werden vollzogen, Orpheus spielt auf seiner Lyra und die Nymphen singen, während Jason und Medea sich in die Höhle zurückziehen. Beide sind nur halb bei der Sache, so sehr man vor der Höhle auch Stimmung für sie macht. Denn was Medea und Jason hier tun, ist ein Akt der Notwehr, vollzogen in größter Eile. Und jeder der beiden fragt sich, ob die Hochzeit wirklich reichen wird, um Medea davor zu bewahren, in ihre Heimat abgeschoben zu werden. Als am Morgen die Sonne über den Horizont kriecht, treten Medea und Jason aus der Höhle. Es ist vollbracht. Die Argonauten jubeln und in einem Festzug ziehen sie in die Stadt, sodass sich schnellstens herumspricht, dass alle Riten vollzogen wurden, wie es Satzung ist, und Medea und Jason nun offiziell verheiratet sind. Als König Alkinoos davon erfährt, erklärt er den Kolchern, dass es ihm in keiner Weise zusteht, die jungen Eheleute zu trennen. Die Kolcher sollten die hiesigen Gesetze achten und zurück in ihre Heimat fahren. Die Männer auf den kolchischen Schiffen zögern. Sie wollen nicht mit leeren Händen zurück nach Kolchis. Zu sehr fürchten sie den Zorn ihres Herrschers Aietes. Die Kolcher besprechen sich und fragen dann König Alkinoos, ob sie hier bleiben dürften. Würde er sie in seinem Land aufnehmen? Alkinoos sagt zu. Und so ist es abgemacht. Medea ist vorerst gerettet und fährt nun als Jasons Frau mit den Argonauten weiter. Vor ihrer Abfahrt wird die Argo vollgestopft mit Proviant und Geschenken des Alkinoos. Arete gibt Medea 12 ihrer Dienerinnen mit auf die Heimfahrt und so legt die Argo ab. Alle sind sich sicher, jetzt steht ihnen nichts mehr im Weg. Bald werden sie den heimatlichen Hafen vor Iolkos erreichen. Aber das Wetter spielt einfach nicht mit. Ein scharfer Wind zerrt an den Segeln der Argo und treibt sie ganze 9 Tage und 9 Nächte in Richtung Süden. Bald sehen sie die Küste Afrikas. Ödes Wüstenland umgibt die Bucht, in die sie getrieben werden, und das Wasser in dieser Bucht ist nur schwer befahrbar. Immer wieder kommen sie durch algenreiches, seichtes Wasser und die Argo droht, stecken zu bleiben. Der Steuermann Ankaios kämpft dagegen an und versucht, die Argo wieder in tieferes Gewässer zu lotsen, doch da türmt sich eine fatale Welle auf und schwemmt die Argo, als sei es ein Spielzeugboot, einfach an den Strand. Verzweifelt springen sie alle an Land. Durchgerüttelt und müde sind sie, fluchend blicken sie sich um. Weit und breit ist keine Menschenseele zu sehen, nur ödes, sandiges Wüstenland. Und die Argo steckt fest. Der Steuermann Ankaios erklärt, dass er nichts ausrichten kann. Selbst wenn sie versuchen, die Argo wieder in die Bucht zu legen, sind sie doch umgeben von unbefahrbarem Gewässer. Schon nach kurzer Zeit würden sie wieder stecken bleiben. Ankaios schüttelt den Kopf. Wer es besser weiß, soll selbst zum Steuer greifen. Die Schiffskundigen unter den Männern schauen sich betrübt an. Keiner weiß Rat. Ankaios hat recht. Hier können sie in keine Richtung weiterfahren. Es ist vorbei. Diesmal sind sie wohl wirklich am Ende. Alle irren umher, am Strand entlang, hinein in die Wüste. Einige gehen einzeln, andere umarmen sich und gestehen sich ihre Liebe. Immer wieder hört man jemanden schluchzen. Als sie erschöpft sind, wickeln sie sich ihre Gewänder ums Gesicht, um sich vom Sand zu schützen, und legen sich überall verteilt in die Dünen. Medea bleibt gemeinsam mit ihren neuen Dienerinnen dicht an der Argo. Wimmernd gleiten sie alle in den Schlaf. Da tauchen einige Göttinnen auf. Es sind die Töchter der Libia. Sie machen Jason unter den Schlafenden ausfindig, ziehen ihm sanft das Gewand vom Gesicht und erklären ihm Folgendes. Ihr Armen, wir wissen, wer ihr seid und wie viel Leid ihr schon habt erdulden müssen. Doch bleibt nicht tatenlos hier. Wecke deine Gefährten, Jason, denn es gibt einen Ausweg. Sobald Amphitrite Poseidons Wagen gelöst hat, dankt eurer Mutter für die große Mühsal, die sie erduldete, während sie euch im Bauch trug. Mit dem Ausklingen der Worte lösen sich auch die Göttinnen in Luft auf und Jason ruft in die leere Wüste hinein. Poseidons Wagen? Welche Mutter? Ich verstehe nicht, was ihr meint. Als keine Antwort kommt, steht Jason auf, weckt seine Männer und erzählt ihnen von den Göttinnen und ihrem rätselhaften Rat. Sobald Amphitrite Poseidons Wagen gelöst hat, dankt eurer Mutter für die große Mühsal, die sie erduldete, während sie euch im Bauch trug. Bevor auch nur einer der Argonauten antworten kann, springt plötzlich ein Pferd mit goldener Mähne aus den Wellen am Strand, schüttelt sich das Salzwasser aus dem Fell und rennt, schnell wie der Wind, landeinwärts, mitten in die Wüste hinein. Staunend blicken die Argonauten ihm nach. Peleus, den wir in der letzten Folge ja näher kennengelernt haben, ruft: Das haben die Göttinnen gemeint. Das muss das Zeichen sein. Amphitrite, Poseidons Frau, hat jetzt den Wagen gelöst. Folgen wir dem Pferd. In die Wüste hinein? Ja, denn es kommt aus dem Wasser und wird sicher an einer anderen Stelle wieder ins Wasser zurückkehren. Was ist mit dem zweiten Teil des Spruchs? Unsere Mutter, die uns alle im Bauch trug. Es geht um die Argo. Sie hat einige Mühsal ertragen müssen mit uns in ihrem Holzbauch. Tragen wir die Argo durch den Sand, immer dem Pferd hinterher. Dort, wo das Pferd verschwindet, legen wir die Argo ins Wasser. Alle stimmen Peleus zu. Sie wollen die Argo durch die Wüste tragen, ohne weiter zu diskutieren. Apollonius von Rhodos betont an dieser Stelle übrigens, dass die Musen ihm diese Geschichte genau so erzählt haben. Die Argonauten, die ja allesamt von den Göttern abstammen, hiefen sich ihr Schiff mitsamt allem, was sich darin befindet, auf die eigenen Schultern. Über Tag und Nacht tragen sie die Argo, immerhin das größte Schiff seiner Zeit, durch die Wüste und nach 12 Tagen und 12 Nächten ist endlich Wasser in Sicht. Sie legen die Argo ins Wasser. Das Schiff schwimmt wieder. Doch niemand hat die Kraft zu jubeln. Alle sind halb verdurstet und brauchen Wasser. Das Wasser an diesem Ufer ist natürlich salzig und sie können es nicht trinken, also rennen sie los, suchen nach einer Süßwasserquelle, und so finden sie eine Ebene, auf der einige Bäume stehen. Doch als sie näher kommen, hören sie ein Jammern. Die Argonauten folgen dem Jammerton und sehen gerade noch, dass es wunderschöne Frauen sind, die vor Kummer ihre schimmernden Hände in den blonden Locken vergraben. Sobald die Frauen aber die fremden Eindringlinge bemerken, erschrecken sie und zerfallen zu Staub, der auf den Boden niederrieselt. Orpheus erkennt, dass es sich hier um Nymphen handeln muss. »Habt Gnade, ihr Göttinnen, und kommt zurück. Wir haben einen solchen Durst. Bitte, ihr könntet uns sicher eine Süßwasserquelle zeigen oder irgendetwas, das unseren Durst stillen könnte. Wir werden euch mit tausenden Weihegüssen danken, wenn wir nur etwas Wasser finden, um diese Tortur zu überleben.« Und während Orpheus so fleht und bettelt, sprießen dort, wo die Nymphen zu Staub zerfallen sind, langsam grüne Kräuter aus dem Boden, dann größere Halme und Stiele, Zweige und Stämme, bis eine Schwarzpappel, eine Ulme und eine Weide vor den Argonauten stehen und sich daraus wieder die Körper formen, die eben noch weinend zu Staub zerfallen sind. Ehrfürchtig und mit großen Augen betrachten die Männer das göttliche Spektakel. Eine der Nymphen, und zwar die, die aus der Weide entstanden ist, richtet das Wort an sie.
»Ach, macht euch keine Sorgen, wer auch immer ihr seid, ihr kommt genau zur rechten Zeit. Die Saison ist scheinbar eröffnet. Welch Glück ihr doch habt. Gestern erst war ein Mann hier, genau wie ihr. Nach Süßwasser suchend irrte er umher. Ein grober Mann mit einer Keule, bekleidet mit einem Löwenfell, der es wagte, uns unsere goldenen Äpfel zu stehlen und den Wächter der heiligen Bäume zu töten. Doch mit sich hat er auch für euch gesorgt. Aus seinem wütenden Durst heraus hat er mit der Ferse einen Felsen gesprengt und daraus sprudelt seitdem das Wasser. Dort, da hinten, nicht weit vom See könnt ihr es finden. Guten Durst.« Kaum hat sie ihnen die Richtung gewiesen, laufen die ausgedörrten Männer los, finden die Quelle, drängen sich darum und stillen endlich ihren Durst. Der grobe Mann mit Keule und Löwenfell war natürlich Herakles, und die Nymphen sind die Hesperiden, denen Herakles, wie ihr als treue Chaoskinder wisst, als elfte Arbeit die goldenen Äpfel gestohlen hat. Und während die Argonauten ihren Durst löschen, danken sie Herakles, ihrem alten Gefährten, der ihnen, ohne es zu wissen, das Leben gerettet hat. Vielleicht, so fragen sie sich, ist Herakles ja noch in der Gegend? Und so beschließen sie, ihn zu suchen. Wieder strömen die Männer in alle Richtungen aus, auf der Suche nach Herakles. Doch keiner wird fündig, und zwei der Argonauten verlieren hierbei ihr Leben. Der erste, ein Mann namens Kantos, findet eine Schafsherde und versucht, ausgehungert wie er ist, einige Schafe zu stehlen. Doch das lässt der Hirte, der diese Schafe bewacht, natürlich nicht zu. Er wirft mit Steinen nach Kantos. Einer dieser Steine trifft Kantos an der Schläfe und Kantos stirbt. Als die anderen Argonauten ihren toten Freund finden, rächen sie sich blutig am Hirten und nehmen seine Schafsherde in ihren Besitz. Der zweite, der an diesem Tag umkommt, ist Mopsus, der Seher, durch einen Unfall. Hier in dieser Wüste leben giftige Schlangen. Man sagt, sie seien aus den Blutstropfen der Medusa entstanden, als Perseus einst mit dem abgetrennten Medusenkopf über diese Wüste geflogen war. Diese Giftschlangen haben es zur Gewohnheit, sich vor der Mittagssonne zu schützen, indem sie sich im Sand vergraben. Mopsus hat Pech.
und tritt auf eine solche Schlange. Ein einziger tödlicher Biss beendet Mopsos Leben. Die Argonauten trauern und beerdigen Kantos und Mopsos. Dann laden sie die Schafe auf die Argo, setzen die Segel und fahren los. Doch schon bald taucht vor ihnen ein Ufer auf. Wieder Wüste. Sie fahren in die andere Richtung und wieder treffen sie bald aufs Ufer. So irrt die Argo über dieses Gewässer. Was sie nicht wissen? Es ist der Tritonsee und es gibt nur eine kleine Öffnung, die sie zurück ins Mittelmeer führen würde. Nachdem die Argo eine Weile Schlangenlinien gefahren ist, beschließen die Argonauten, dass sie nicht weiter wissen. Sie wollen den Göttern opfern. Also gehen die Argonauten wieder an Land und begehen eine Opferzeremonie. Da kommt ein junger und kräftiger Mann auf sie zu, bricht einen Erdklumpen aus dem Boden, hält ihn den Argonauten hin und erklärt freundlich:
»Ich würde euch gerne ein passenderes Gastgeschenk überreichen, doch ich habe leider nur diese Erde zur Hand. Ich nehme an, ihr sucht nach dem Weg ins Meer?«
»Viele verirren sich auf der Suche danach, aber ich will euch die Richtung gerne weisen.«
Ein Argonaut namens Euphemos, der dem Mann am nächsten steht, nimmt den Klumpen Erde höflich entgegen und dankt dem fremden Mann, der fortfährt:
»Es ist gar nicht so schwer. Sucht nach der Stelle im See, wo das Wasser besonders dunkel ist. Dort ist es auch besonders tief. Folgt dem tiefen Wasser und das führt euch zum Ausgang, der ins Mittelmeer führt.«
Das klingt plausibel. Freundlich bedanken sich die Argonauten, schließen die Opfergabe unter den lächelnden Augen des Fremden ab, verabschieden sich und machen die Argo wieder bereit zur Weiterfahrt. Und während sie von der abfahrenden Argo aus ans Ufer zurückblicken, sehen sie, wie der Mann die Opfergaben an sich nimmt. Ein merkwürdiger Zeitgenosse. Dann beobachten sie, wie der Mann mit den Opfergaben in den Händen ins Wasser geht und vollständig damit abtaucht. Er taucht nicht mehr auf. Jetzt verstehen die Argonauten. Das war kein Sterblicher. Ihnen hat gerade ein Gott geholfen. Sie beschließen, ihm mit einer weiteren Opfergabe zu danken, also sucht Jason das schönste Schaf aus, das sie an Bord mit sich führen, hält es über die Reling, opfert es und bittet den Gott dieses Gewässers, wer auch immer er sein mag, um weiteren Schutz bei ihrer Heimfahrt. Kaum hat das blutende Schaf die Wasseroberfläche berührt, da bricht etwas Riesiges aus dem Wasser empor. Diesmal zeigt sich der Gott in seiner wahren Gestalt. Von Kopf bis Bauchnabel hat er menschliche Formen, nur größer und prachtvoller, und der untere Teil seines Körpers ist der eines Seeungeheuers mit doppeltem, beidseitig nach außen gebogenem Schwanz. Es ist Triton. Und noch ehe die Argonauten sich versehen, greift Triton fest nach dem Vordersteven der Argo und zieht das Schiff mitsamt der Besatzung und allem, was sich darin und darauf befindet, durch die Gischt, bis der schmale Übergang ins Mittelmeer zu sehen ist. Hier lässt Triton die Argo wieder los und taucht, ohne ein weiteres Wort oder Zeichen, ab in die Tiefen seines Sees. Die Argonauten können es kaum glauben. Sie sind außer sich vor Freude, segeln eine kurze Weile an der Küste entlang und dann quer hinein ins Mittelmeer. Endlich sind sie wieder auf Kurs. Die Argo fährt einige Tage und Nächte lang weiter bis zur Küste Kretas. Alle sind froh, bald wieder an Land gehen zu können. Die Argo steuert auf Kretas nächsten Hafen zu. Da hören sie ein gewaltiges Platschen. Die Argonauten blicken sich um. Da platscht es schon wieder. Endlich entdecken sie, wer es verursacht. Ein riesiger Mann steht am kretischen Ufer und wirft mit gefährlich großen Felsbrocken nach der Argo. Dieser Mann ist Talos, ein Riese, dessen gesamter Körper aus Eisen besteht. Er gilt als unzerstörbar, doch er hat eine einzige kleine Schwachstelle. Unter der Sehne an seinem Knöchel hat Talos eine Blutader, die nur durch ein dünnes Häutchen geschützt wird. Die einen behaupten, der Eisenriese Talos sei ein Werk des Hephaistos, die anderen, Talos sei der letzte Nachkömmling des eisernen Geschlechts, das einst die Erde bewohnt habe, nach dem goldenen, silbernen und bronzenen Geschlecht. Wie dem auch sei, Apollonios beschreibt, dass Zeus einst Talos zum Wächter über Kreta gemacht hat, als Geschenk für Europa. Seitdem beaufsichtigt der Riese Talos also Kretas Küsten, indem er zu Fuß dreimal am Tag die Insel umrundet, mit sehr großen Schritten seiner Eisenfüße. Und heute entdeckt Talos auf einem seiner Rundgänge das fremde Schiff, greift sofort nach Felsbrocken und Steinen und wirft sie nach der Argo. Die Argonauten setzen sich auf die Ruderbänke und entfernen sich so schnell es geht vom Ufer. Da meldet Medea sich plötzlich zu Wort. »Fahrt nicht zu weit weg und haltet das Schiff hier in sicherer Entfernung, ruhig im Wasser.« Die Männer sind neugierig. Sie folgen ihrem Befehl und halten die Argo so gut es geht mit ihren Ruderblättern stabil. Was hat Medea vor? Medea rafft ihren purpurnen Rock, schreitet, von Jasons Hand geleitet, übers Deck, und während sie durch die Ruderbänke geht, hören die Argonauten sie im Vorbeigehen leise singen. Medea ruft, erst besänftigend, dann lauter, die Todesgöttinnen an, die sogenannten Hunde des Hades, die Dämonen aus der Unterwelt. Vor ihnen wirft Medea sich dreimal flehend und dreimal Zauberformeln sprechend auf die Knie. Dann wendet sie sich zähneknirschend um und Medeas furchterregender Blick trifft den Riesen Talos. Die Argonauten beobachten, wie Talos am Ufer aus dem Gleichgewicht gerät. Der riesige Mann aus Eisen versucht gerade, einen Felsen zu stemmen. Da streift die Spitze des Felsens Talos' empfindlichen Knöchel genau an der richtigen Stelle und schneidet seine Lebensader auf. In Paul Drägers Übersetzung steht schön bildhaft: Und es floss ihm der Ichor heraus, gleich geschmolzenem Blei. Ichor, so nennt man die Flüssigkeit, die statt Blut in den Venen der Götter und scheinbar auch anderer magischer und göttlicher Wesen fließt. Der Eisenriese wankt und schlägt der Länge nach auf den Boden. Talos ist besiegt. Die Argonauten können an Kreta anlegen. Und von Kreta aus haben die Argonauten es schon gar nicht mehr weit. Sie machen nur noch den einen oder anderen Halt auf kleineren Inseln, danken den Göttern mit zahlreichen Opfern und finden dann endlich wieder zurück in den Hafen, von dem aus sie vor so langer Zeit losgezogen sind, um das goldene Vlies zu holen. Einige ihrer Mitstreiter sind inzwischen auf dieser langen und beschwerlichen Reise abhanden gekommen, zurückgeblieben oder gestorben. Andere sind zu ihnen gestoßen, und jetzt fährt die sagenumwobene Argo mit vollen Segeln und dem goldenen Vlies im Gepäck zurück in ihren Heimathafen ein, dem Hafen vor Iolkos. Und hier endet Apollonios von Rhodos Fahrt der Argonauten. Es ist die ausführlichste Variante des Epos, die uns erhalten geblieben ist. Doch Apollonios war nicht der Einzige und vor allem nicht der Erste, der von den Argonauten berichtet hat. Schon Homer kannte Jahrhunderte früher die Geschichte der Argonauten. Apollodor schreibt darüber in seiner Bibliotheke. Und auch in Euripides Stücken erfahren wir mehr über Medea und Jason und was nach ihrer Ankunft in Iolkos passiert. Aber darum wird es dann in der nächsten Folge gehen. Wow, das waren jetzt 10 Folgen zu den Argonauten. An dieser Stelle erstmal vielen Dank an alle, die den Podcast finanziell unterstützen, auf PayPal: Paula, Stefanie, Tillmann, Karina, Martin, Sandy, Stefan und Ulrike. Neu auf Steady sind Hanna, Shanti, Clemens, Julian und Venus. Herzlich willkommen und auch allen weiteren treuen Steady-Chaos-Kindern ganz, ganz lieben Dank. Ihr macht diese schöne Reise möglich. Wenn du das Chaos und seine Kinder auch unterstützen möchtest, findest du alle Links in der Folgenbeschreibung. Auch eine 5-Sterne-Bewertung hilft natürlich immer. Mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.